Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier auf Radio Lora 92.4, dem schönsten Radiosender der Welt. Wir sind wieder bei der Quadratur des Dialoges angelangt. Vier Typen reden über Philosophie, aber ach, wir sind nur zu dritt. Heute im Studio Robi, Wolfgang und Peter, der heute euren Moderator spielt, das bin ich. Doch Clemens fehlt leider. Warum fehlt Clemens? Er hat uns Bescheid gegeben, er muss so viel arbeiten, um sich das teure Leben in München leisten zu können, dass es ihm heute einfach nicht gelingt, zu philosophieren. Das ist wirklich gemein. Und als erstes habe ich mir gedacht, warum lebt er nicht einfach von seinem Reichtum, anstatt arbeiten zu gehen? Aber dann ist mir eingefallen, womöglich ist er gar nicht so reich, dass er das machen könnte. Und weil uns dieses Problem als Philosophen direkt betrifft und der Zwang, arbeiten gehen und Geld verdienen zu müssen, davon abhalten kann, zu philosophieren, was ja nun wirklich eine Oberfrechheit ist, müssen wir uns heute mal mit diesem Thema auseinandersetzen. Warum müssen wir eigentlich arbeiten gehen? Warum brauchen wir Geld und warum brauchen wir insbesondere mehr Geld als die anderen, damit wir gut drauf sind und gut durchkommen? Es geht also um den Kapitalismus, um Gleichheit und um Ungleichheit, aber können wir Philosophen überhaupt darüber reden? Na gut, Philosophen reden über alles, aber sind wir gut darin? Müssen wir nicht vielleicht von Philosophen zu Ökonomen werden, um über den Kapitalismus und die Ungleichheit und diesen Nervkram mit dem Arbeiten gehen müssen reden können? Könnte sein. Als erstes würde ich da dich, Wolfgang, fragen, du hast mal von diesem bärtigen Typen aus dem 19. Jahrhundert gehört, der das genauso gemacht hat, den Philosophen, der plötzlich zum Ökonomen wurde.
Ja, da kann ich gerne was dazu sagen. Ich würde aber ganz kurz vorausschicken, naja, Ökonom muss in gewisser Weise jeder sein, denn wenn man morgens aufsteht, dann macht man das meistens unter Zwang. Da fängt die Geschichte schon an. Nicht freiwillig, also jeder kann ökonomisch die Gesetzmäßigkeiten, die an einem zerren, erkennen jeden Morgen, wenn er ein Lohnabhängiger ist. Wenn er das nicht ist, selbstständig oder eben vielleicht ein Kapitalist, dann sieht die Sache anders aus. Er bleibt den Gesetzmäßigkeiten genauso unterworfen, aber bequemer. Also im Alltag, ja, also sich immer wieder klar machen, Lohnabhängigkeit ist keine schöne Existenz, allerdings nicht, denn wird man ausgestoßen, ist die Sache nicht besser. Also ohne Arbeit kommt das psychische Leid dazu und das Leid der Versorgung noch dazu. Jetzt hat der Peter mich gefragt nach Marx.
Ach so, das war Marx, der bärtige Typ.
Es gab früher ganz viele Bärte.
Ja. Ja, aber ich nehme mal an, das war ein Ball, der ging in diese Richtung.
Ah ja, okay.
Ja, da kann man eins dazu sagen. Also ganz, ganz allgemein. Der Marx ist deswegen auch nicht überholt, weil er einfach mal den Blick darauf geworfen hat, dass, wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, also der Mann denkt groß, der ist wirklich ein Philosoph, kommt ja auch von der Philosophie und von Hegel her. Und Hegel, ja, der bezieht sich immer auf die Menschheitsgeschichte. Also Marx auch. Und wenn er sich die anschaut, dann sieht er eben, dass die Triebkraft nicht die Entwicklung des absoluten Geistes ist, wie bei Hegel. Der ist ein religiöser, ein theologischer Philosoph, aber mit einer merkwürdigen Mischung diesseitiger Pantheismus. Marx sagt, das, was sich durchhält in der Menschheitsgeschichte, das ist die ökonomische Entwicklung. Und ich glaube, da spricht einfach inzwischen sehr viel dafür, dass das so ist und dass die anderen Gesellschaftsformationen, zum Beispiel auch Rechtsformen, sich daraus ableiten, aus der jeweiligen ökonomischen Basis einer Gesellschaft. Also innerhalb der Menschheitsgeschichte Dominanz der ökonomischen Entwicklung und in den einzelnen Gesellschaften dominiert die Ökonomie zunehmend die anderen Gesellschaftsbereiche. Das ist ja etwas, was wir wahnsinnig eigentlich bestätigen können. Da hat sich der Marx ungeheuerlich bestätigt. Und das Ganze ist jetzt verwickelt, verbunden mit einer Logik, mit einer Sachlogik des kapitalistischen Wirtschaftens, die zunehmend zu einer Ungleichheit von Arm und Reich führt. Und da sind wir bei Piketty.
Thomas Piketty, ja. Ja. Das Interessante ist, wenn wir gerade mit Marx anfangen, ist, dass Piketty im Grunde das aufnimmt und sagt, gut, wir müssen uns irgendwie anschauen, es gibt immer Ungleichheit. Ungleichheit im Sinne von, einer hat mehr, die andere hat weniger. Es gibt Leute, die haben bessere Zugänge zu Bildung, zu Krankenhäusern, zu anderen Gesellschaftsschichten. Und es gibt Leute, die tun sich da schwer oder beziehungsweise können es gar nicht, weil sie daran gehindert werden, weil sie einfach zu arm sind. Aber dass es Ungleichheit gibt, ist so. immer in einem gewissen Maß und Gleichheit ist sozusagen etwas Erstrebenswertes, wenn es um ökonomische Ausstattung geht, aber sicherlich nicht perfektionierbar. Das Ding, was ich an Piketty dann einfach cool finde, ist, dass der eine historische Abhandlung, auch wie Marx, wie du eingangs gesagt hast, Peter, dass er eben als Ökonom darauf schaut, warum gibt es Ungleichheit und welche Ungleichheit wird wie legitimiert? Also welche Ideologien stehen hinter einer Ungleichheit? Und dafür geht er eben auf macht eine kurze Schau, was ist in den letzten 200 Jahren, 300 Jahren passiert, also von dieser Feudalzeit, drei Stände, entwickelte sich eine immer mehr eigentumsgeprägte Gesellschaft. Das heißt, die Vermögen haben sich konzentriert, es gab große Handelsgilden, es gab riesige Herrscherhäuser. Wir wissen auch, dass es bis heute ja Sachen gibt wie eine Vermögenskonzentration an Land, zum Beispiel in Schottland, glaube ich, gehört ungefähr 11 Familien vom Grund. Hat sich damals alles entwickelt, bis es dann diese großen Schocks der Weltkriege gab und wohlgemerkt, kurze Side Note, es geht natürlich wieder um einen westlichen Blick. Thomas Piketty, Franzose, der auch immer darauf hinweist, dass die Forschung zu allen anderen Gebieten der Welt hier manchmal nicht ankommt und gleichzeitig auch durch die Schrecken der Kolonisierung und so weiter der Blick auf den Westen gerichtet ist, was Ungleichheit ist, weil wir das auch exportieren. Jetzt verhaspel ich mich ein wenig, aber
wenn ich da kurz mal rein darf, ja, das ist ja sehr anspruchsvoll. Wir reden jetzt erst über Marx und dann über Piketty und über die Ungleichheit und da fragt man sich, wo haben die das jeweils her? Jetzt sagen wir mal einer wie der Hegel, der kann natürlich sozusagen vom Katheter aus erzählen, was das mit diesem Weltgeist zu tun hat. Das ist dann alles so eine geistige, man möchte fast sagen geistliche Angelegenheit, wo dann der Widerspruch sozusagen eher argumentativ ist und die Geschichte eher sozusagen durchs Geheime irgendwie magisch vorantreibt, sodass dann Napoleon als Weltgeist auf dem Pferde, wird dann irgendwie zu einer Art intellektuellen Erleuchtung, anstatt dass man halt sagt, gut, der erobert halt Länder. Wenn jetzt einer wie Marx aber daherkommt oder wie Piketty und etwas über die Ungleichheit im ökonomischen Bereich behaupten, dann müssen die das ja auch irgendwie belegen. Und ich kann mir vorstellen, dass der westliche Blick zum Beispiel daher resultiert, dass man für westliche Staaten Staatsbürokratie seit 2-3 Jahrhunderten hat und auf die Art und Weise schon mal zu Zahlenmaterial kommt. Mhm. Und dass ihm das schwerer fällt, zum Beispiel für Kontinente wie Asien oder für Afrika zu machen, wo einfach solche Daten nicht vorliegen, weil man anders mit der Ökonomie umgegangen ist. Mhm. Und selbst da, wo relativ gute Daten vorliegen, gibt es wahnsinnige Lücken. Also Piketty arbeitet empirisch und seine empirische Basis ist natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe das Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert gelesen und fand das ganz prickelnd, dass er unter anderem mit dem Inhalt von Romanen argumentiert. Das heißt, er liest Romane, die mehrere Jahrzehnte auseinander liegen und kann dem Ganzen entnehmen, dass immer sozusagen dieselbe Ausstattung an Geld in einer Leibrente dafür gesorgt hat, dass man auf einem bestimmten Niveau leben kann. Das als Nachweis dafür, dass es so gut wie keine Inflation gab, dass man also sozusagen der Wert des Geldes und der Wert des Reichtums blieb ungefähr gleich, sonst wäre das gar nicht verständlich, was die Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts darüber schreiben, wenn sie über einigermaßen reiche Leute schreiben. Mhm. Und ich finde das sehr gewitzt, dass er so relativ offen ist für Quellen. Das macht ihn selbstverständlich auch angreifbar. Wir haben uns entschieden, heute vor allem über Piketty zu sprechen, weil der halt auch ein bisschen en vogue ist, ne? Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass er selbstverständlich für das, was er gesagt hat, scharf angegriffen worden ist. Unter anderem, weil er nicht für alles perfekte Daten vorweisen kann, die es aber auch gar nicht gibt. Das Interesse derjenigen, die nicht wollen, dass man über Ungleichheit und wie man sie ändern könnte, also es gibt ein Interesse daran, die Ungleichheit zu verschweigen und da kann man dann sagen, ja, liegen ja keine guten Daten vor. Wir müssen also dann ein bisschen jetzt ihm den Kredit geben, dass wir mit seinen Daten umgehen mögen. Wir wissen selbstverständlich, dass das umstritten ist. Was wäre nicht umstritten?
Ja, und das übrigens mit der Leibrente hat er aus Balzac.
Aus Balzac, richtig, ja.
Also was er feststellt, ist allerdings, dass es eben eine Ungleichheit gibt. Und dafür reichen die Daten auf jeden Fall aus, insbesondere im letzten Jahrhundert, dass eben bis ungefähr zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es eine stark vom Eigentum geprägte Gesellschaft, die dann durch den Schock dieses verheerenden Krieges, der sehr viel Kapital und Vermögen auch vernichtet hat und Menschenleben natürlich, in eine sozialdemokratische Gesellschaft gemündet hat. Und die ging jetzt, da ist leider vor meiner Zeit, bis in die 80er. Ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht noch ein bisschen mitbekommen.
Ja, ja.
Als Kind, ja.
Da gab es sowas zu essen, gell?
Da, also bei mir gab es immer irgendwas zu essen. Und die Frage ist halt, wie gut ist das Essen für wie viele Leute?
Das ist genau die richtige Frage, weil es ist nicht so, als würden wir jetzt in einer wesentlich reicheren Welt leben als vor 100 Jahren. Das stellt Piketty ja auch fest, dass um die Jahrhundertwende 1910 vor dem Ersten Weltkrieg, da hat die Wirtschaft, die globale, gebrummt. Da gab es viel Geld, da gab es viel Kapital, da konnte man viel machen. Aber es war noch viel ungleicher als jetzt, wenn man sich zum Beispiel die Einkommens- und die Vermögensverteilung anschaut. Und das Ding ist, dass in den 80er Jahren, da lief es ganz gut soweit und das war eine sozialdemokratische Gesellschaft in vielen Ländern, die sich eben von den Schrecken eines Hypernationalismus, eines Rassismus abgrenzen wollte, der für Gleichheit sorgen wollte, für Zugänge zu Bildung und Gesundheitswesen und das dann aber ausgehöhlt und zertrümmert wurde von konservativen, neoliberalen Männern und Frauen, so dass wir jetzt, wie er es nennt, Thomas Piketty, in einer Neo-Eigentümergesellschaft sind. Das vielleicht nur so zur Einleitung.
Genau, wobei das Entscheidende ist, dass die ganzen statistischen Daten eben auch das Problem haben, dass die Ungleichheit nochmal, es gab Gegenkräfte, und zwar genau im 20. Jahrhundert, die beiden Weltkriege. Die haben zu einer unglaublichen Vernichtung von Vermögen geführt. Und deswegen lässt sich die Kurve, ja, dass das eindeutig eine zunehmende Ungleichheit ist, so eindeutig nicht nachweisen, weil diese zwei Weltkriege da wirklich unglaublich reinschlagen. Sie stimmt natürlich im Wesentlichen schon, würde ich sagen. Ja, selbst die Dementis, ich habe heute nochmal nachgeguckt in der FAZ vor kurzem, Piketty hätte sich verrechnet.
Autsch.
Er hätte sich verrechnet, denn die Ungleichheit in den USA wäre nicht gar so ungleich, wie er behauptet. Aber das klingt fast wie eine Bestätigung, dieses Dementi, denn die Ungleichheit in den USA, selbst wenn sie nicht ganz so schlimm ist, wie er behauptet, dann ist es bleibt schlimm. Ich meine, jeder, der sehen kann, sieht, wie in einer pro forma Demokratie breite Bevölkerungskreise in dritte Weltzuständen leben. Ja, ja, immer wieder. Also ich wüsste nicht, warum man sich darüber streiten muss. Natürlich ist es eine Frage der Hoheit bzw. der Legitimation, ob so etwas wirklich gesagt werden kann oder nicht. Aber wie gesagt, das ist eigentlich vor aller Augen.
Mir gefällt es voll gut, was du da sagst, Wolfgang. Ich hoffe, euch geht's auch zu Hause so, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen auf Radio LoRa 92.4. Es geht genau darum, wie man Ungleichheit rechtfertigt und welches Grad man gesellschaftlich angemessen empfindet. Ja. Und das ist dann natürlich auch mit Daten nicht belegbar. Eine ideologische Empfindsamkeit einer Gesellschaft lässt sich wohl nicht in Zahlen und Formen pressen. Aber man kann sehen, welches Grad an Ungerechtigkeit und Unfairness sozusagen erlaubt ist.
Vielleicht kann ich einfach mal ganz kurz die Daten, die er in seinem Kapitalbuch genannt hat, damit man sich was drunter vorstellen kann, wovon wir da sprechen. Und ich gehe jetzt nicht auf die ganze geschichtliche Entwicklung ein, sondern Stand von vor 8 Jahren oder 9 Jahren, als das Buch erschienen war, ist es so, er unterscheidet zwischen Einkommen und Kapital. Und beim Einkommen ist der Unterschied schon sehr groß. In manchen Ländern, wie zum Beispiel in Skandinavien, hat die herrschende Schicht, das ist das oberste Prozent, das Fünffache. Und in manchen Ländern wie den USA sogar das 12-fache Arbeitseinkommen des Durchschnitts, wohlgemerkt. Also nicht das 12-fache der Armen, sondern das 12-fache des Durchschnittes. Und das ist sehr, sehr viel. Und wenn wir uns nicht das Einkommen, sondern das Vermögen, also den Kapitalbesitz anschauen, dann ist der Unterschied noch größer. Das oberste, also reichste Prozent der Gesellschaft besitzt in Skandinavien etwa das 20-fache als der Durchschnitt der Bevölkerung, in den USA sogar das 35-fache. Und wenn jetzt die FAZ sagt, es ist aber nur das 32-fache, nichtsdestotrotz, es ist ein riesiger Unterschied. Und die Frage ist, bis wann sagen wir, sind Vermögensunterschiede, also erstens unvermeidlich, weil einer kann dem anderen was schenken und dann hat der andere mehr als der eine. Klar, wenn wir das verhindern wollen, müssten wir das Schenken verbieten, würde auch repressiv sein. Aber ab wann sagen wir, hoppla, das ist jetzt eigentlich zu viel und zu krass und warum eigentlich? Also was ist eigentlich schlimm daran, dass die einen unvorstellbar reich sind und andere nicht?
Das ist eine echt sehr, das ist genau die Frage, der wir irgendwie, glaube ich, am besten nachgehen sollten, weil wie du sagst, ab wann ist es unerträglich unfair und bis wohin sagt man, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sein braver Calvinist, gib dir Mühe, dann wird dir schon was Gutes passieren. Das ist ja irgendwie ein Tauziehen an Ideologien. Und so wie ich Piketty verstehe, geht's hauptsächlich darum, dass wir versuchen, jetzt, heute, auch unsere sogenannten westlichen Demokratien zu schützen und dass Vermögenskonzentration und eine Kapitalwachstumsrate für einen sehr kleinen Bevölkerungsteil so viel höher ist als für den Durchschnitt, dass das eben demokratische Prozesse und wie du auch eingangs gesagt hast, auch Gesetzgebung unterminiert und aushöhlt. Und das einzige Tool, das wir dagegen haben, ist und bleibt unsere Demokratie und auch der Staat, der diese ausführt letztlich.
Also das ist jetzt, das hoffen wir jedenfalls, dass es Demokratie ist, aber es ist im Prinzip ja alles Mögliche möglich, ne, oder denkbar, selbst das Undenkbare ist denkbar. Wenn wir sagen, es gibt wahnsinnig viel Reichtum bei sehr wenigen Leuten und eine schreckliche Armut bei sehr vielen Leuten, dann wäre doch eine Möglichkeit, damit umzugehen, den Reichtum zu bewahren und die Armut abzuschaffen, indem man einfach alle Armen ermordet. Das ist jedenfalls der etwas, ich sag mal, zynisch gemeinte Songtext von den Dead Kennedys, Kill the Poor.
Efficiency in progress is ours once.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Lora in München, dem Radio, bei dem Tacheles geredet wird und wo sich das Einschalten wirklich lohnt. Es ist auch ein Radio, in dem nicht Werbung gemacht wird, außer für den Sender selbst, denn so sehr wir Philosophen frei philosophieren wollen, so sehr müssen hier neue Kabel gekauft werden oder zumindest mal der Wasserhahn geöffnet werden. Wir brauchen Geld, also spendet. Und wir müssen uns wieder unserem Thema zuwenden. Das Thema ist die schreckliche Ungleichheit und ich hoffe, dass niemand die Dead Kennedys wortwörtlich nimmt und die Armen umbringen will. Vielmehr sollten wir radikal denken, also nicht extrem und in die Richtung Gewalt, sondern radikal. Wo ist denn eigentlich die Wurzel von dem Ganzen? Ungleichheit gab es ja offensichtlich schon immer in der einen und anderen Form, auch in vorkapitalistischen Gesellschaften wie dem Feudalismus. Aber jetzt im Kapitalismus, da gibt es doch offensichtlich Mechanismen, die dazu führen, dass es zu diesen Ungleichheiten kommt. Was sagen da die Denker, auf die wir uns beziehen? Wie funktioniert das?
Also das E gleich MC Quadrat von Einstein ist bei Piketty ja das R größer G.
Was heißt das?
Da drauf eingehen. Ja, also das R steht für den Zuwachs an Kapital. Also wenn ich...
Die Rendite.
Wenn ich viel Kapital habe, dann wächst das. Es wächst und wächst. Und es wächst schneller, als dass dies die gesamte Wirtschaft tut im Verhältnis. Das heißt, wenn es allen besser geht, geht es den Reichen noch ein bisschen besser im Verhältnis. Und diese Aufwärtsspirale, dieser Trend, dem muss man irgendwie entgegenwirken, wenn man dafür ist, dass Ungleichheit vielleicht nicht ganz so toll ist. Wenn man dagegen ist, so viel vielleicht Margaret Thatcher oder Ronald Reagan, dann kann man natürlich Dinge abschaffen, wie eine hohe Einkommensteuer, man kann Gewerkschaften zerschlagen und so weiter. Weil
oder die Vermögenssteuer bei uns?
Die Vermögenssteuer, ja, die kann man dann eigentlich gleich über Bord werfen. Oder Erbschaftssteuer, das ist doch unfair, ich habe doch schon für Steuern gezahlt, warum muss ich das nochmal machen? Aber das sind alles eben, wie wir hören, man kann ja nicht per se sagen, falsch, sondern es sind Ideologien. Und ich glaube, darum geht's, wie du jetzt gerade gefragt hast. Woher kommt die Ungleichheit? Es kommt von einem gesellschaftlichen Willen beziehungsweise einer vermittelten Einstellung zu Reichtum und Gerechtigkeit. Würdet ihr mir da zustimmen?
Nein, überhaupt nicht.
Ich auch nicht.
Gut, du widersprichst zuerst.
Ja gut, dann ich zuerst. Ich würde sagen, nein, das kommt nicht. Das Bewusstsein ist nachgeordnet, würde ich behaupten. Das ist die Legitimation. Das erste ist die Verfügungsgewalt über die ökonomischen, über den ökonomischen Reichtum, die Maschinen und so weiter. Dann eben Kapital, Verfügung über Kapital, und daraus resultiert, insbesondere unter den Bedingungen der Globalisierung, diese wahnsinnige Macht den nationalen Politiken gegenüber. Dass das dann auch noch legitimiert wird im Bewusstsein, ja, das glaube ich allerdings auch. Die meisten Menschen, glaube ich, sitzen dem auch auf und finden das System ganz gut und wissen auch gar nicht, wie extrem obszön das inzwischen geworden ist. Und das hängt damit zusammen, na gut, dass es einen Kampf gibt um öffentliches Bewusstsein. Mhm. Ja, aber das ist eine nachgeordnete
Kategorie. Ja, da muss ich eigentlich sofort zustimmen.
Ja, ja, also ich bin jetzt kein ökonomischer Determinist, aber die Ökonomie, da können sich eigene Strukturen und Mechanismen herausbilden, die relativ gut damit zurechtkommen, dass wir nicht dran glauben oder nicht drüber nachdenken, sodass es eben jetzt nicht ein ideologisches oder Bewusstseinsproblem ist. Das hängt damit zusammen, will ich überhaupt nicht leugnen. Aber es gibt einfach Mechanismen, und zwar in zwei Richtungen, sagt Piketty. Nämlich einmal gibt es die Konvergenz und dann gibt es die Divergenz, die er jeweils auch mit Zahlen versucht nachzuweisen. Die Konvergenz, das sind Mechanismen im Kapitalismus, die dafür sorgen, dass die Ungleichheit abnimmt, dass also tatsächlich es zu mehr Gleichheit kommt. Und der wichtigste solche Mechanismus ist die Ausbreitung von Wissen und von Qualifikation, weil er für allgemeines Wachstum innerhalb der Gesellschaft sorgt. Es wird sozusagen der Kuchengröße, der verteilt werden kann. Und weil mehr Leute ausgebildet sind, können die auch sozusagen bessere Jobs annehmen. Und das führt zu mehr Gleichheit, die Chancen der Armen ebenfalls im Wettbewerb aufzuholen, werden größer. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, dass wer im Wettbewerb siegt, immer Leute hinter sich lässt. Ja? Dann problematisch. Was außerdem an dieser Tendenz problematisch ist, dass sie davon abhängt, wie viel in die Bildung investiert wird. Und wenn entweder wird die Bildung privatisiert, dann gibt es als Bildung im Grunde nur Berufsausbildung, also nur das, wofür der Arbeitsmarkt eine Nische hat. Nicht aber so etwas wie das, was wir hier machen, kritische Philosophie zu betreiben. Das ist nämlich nicht sehr lukrativ. So viel kann ich verraten.
Ja, deswegen sitzen wir auch bei Lora.
Darf ich noch ein Stück hartes Brot haben, bitte?
Nein, danke. Nein, du kriegst schimmeliges Brot, so Maul halten.
Blau. Und wir trinken alle Wasser.
Genau, Leitungswasser, das von können gestern. Wir uns leisten. genau, also da, das ist ein Mechanismus, der Konvergenzmechanismus, der ist umso stärker, je mehr Intervention des Staates es gibt. Der gegenläufige Mechanismus ist der Divergenzmechanismus, der sorgt dafür, dass im Kapitalismus die Ungleichheit zunimmt. Und ein solcher Mechanismus, das sind mehrere Mechanismen, ein Mechanismus ist die Abkoppelung der Spitzengehälter von den normalen Einkommen, dass also plötzlich jemand, der, sagen wir mal, höchstens 10-mal so fleißig wie ein sehr fleißiger Arbeiter ist, was ich eigentlich für unmöglich halte, trotzdem das 1000-fache oder noch mehr verdient. Also wirklich pervers ist das. Und das ist noch nichts, sagt Piketty, im Gegensatz zum zweiten Mechanismus. Das ist nämlich die Akkumulation und Konzentration von Vermögen. Und da kommt diese Formel rein, wenn das Wachstum schwach ist und die Kapitalrendite hoch ist, dann sind die Eigentümer von Kapital, die gewinnen dann, wohingegen diejenigen, die produktiv tätig sind, nicht gewinnen. Und ich will hier jetzt nicht groß unterscheiden zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit oder irgend sowas. Das halte ich für Augenwischerei, sondern es geht einfach darum, dass wer Vermögen hat, dessen Vermögen steigt. Und zwar umso mehr, je weniger der Staat interveniert. Wir haben hier also eine generelle Variable, je mehr der Staat hineinfunkt und das Marktgeschehen beeinflusst, und zwar in Richtung Umverteilung von oben nach unten, desto gleicher wird es in der Gesellschaft, und je weniger der Staat macht, desto ungleicher wird es in der Gesellschaft aufgrund des Kapitalismus. Und ich denke, damit haben wir jetzt sozusagen jemanden ausgemacht, der sozusagen das ungehinderte Galoppieren des Kapitalismus verursacht hat, und das ist der Staat, und zwar nicht generell der Staat, sondern der Staat unter ganz bestimmten Arten von Regierungen. Da fällt euch beiden was dazu ein. Ja, genau. Ich sehe euch schon in den Startlöchern.
Ja, bei mir nur ganz kurz. In Deutschland, das ist noch nicht so lange her, da hieß es, am deutschen Modell kann die ganze Welt lernen. Das war der Sozialstaat. Mhm. Davon ist nicht mehr die Rede. Und zwar genau aus dem Grund, Globalisierung, die Firmen können, wo immer sie wollen, abwandern, sofern dort die Infrastruktur gegeben ist, das ist wichtig. Also überall geht's nicht. In Afrika zum Beispiel geht's jetzt, weil da gibt's chinesische Infrastruktur. Aber normalerweise, also man kann nur dahin, wo man gut produziert und angebunden ist an den Weltmarkt. Aber die Umweltstandards müssen niedrig sein und die Arbeitslöhne, versteht sich. Ja. So, und in dem Moment, wo das Kapital wirklich sozusagen da flüssig geworden ist und nicht mehr an den Standort gebunden. In dem Moment sind dem Staat die Steuern weggebrochen. Und seitdem gibt's, ja, was gibt's noch? Es gibt Reste von Sozialpolitik, aber es sind nur noch Reste. Ja,
ich auf einem aber
System, das sehr ungleich ist.
Ja, also ich verstehe deinen Punkt, das stimmt auf jeden Fall, aber nicht nur deshalb sind die Steuern weggebrochen, sondern weil die auch einfach massiv reduziert wurden. Also ich habe hier zwei Zahlen, ja,
das auch.
Bis in die 80er gab es eine Einkommensteuer in Teilen der USA von 81% und in Großbritannien sogar von 89%. Ich glaube, damals war es in Deutschland bei über 70. Und da hat die Wirtschaft geboomt, wie man so schön sagt, und da wurde viel ins Bildungssystem investiert und auch ins Gesundheitswesen. Aber dann, und da, das war auch mein Punkt von vorhin, den habe ich natürlich nicht korrekt, danke für die Berichtigung davor, aber das ist doch einfach, wenn wir den, wie du sagst, den Täter ausmachen, der für die Ungleichheit sorgt, als der nichtstuende Staat, dann, der ist ja auch gewählt, der ist auch irgendwie legitimiert. Und warum kam es denn in den 80ern zu einem Einbruch? Das kann man doch nur ideologisch fassen, oder zumindest in meinem Kopf. Und dann wollte ich noch hinzufügen, nicht nur die Firmen können abwandern, sondern die Reichen können auch ihre Drachenhorte halt irgendwo auf Offshore-Inseln, sagt man ja immer, aber ich denke, das gibt's überall, da gibt es sicher auch schöne Berge, wo man sein Geld horten kann. Da können sie die eben verstecken. Und das führt nämlich dazu, dass wenn einerseits die Steuern wegbrechen, weil wegen des Club, ja, weiß nicht, weil man Millionen von Uiguren wegsperrt und billig produziert in China, aber designed in California oder sowas, einerseits, aber andererseits auch, wenn die Reichen ihr Geld einfach verstecken können, dann sorgt es dafür, dass letztlich die Steuerlast, also alles, was wir zusammen irgendwie erwirtschaften und gemeinsam als Gesellschaft an Steuern zahlen, damit wir es dann umverteilen, immer mehr von Armen getragen wird.
Ja,
und
selbstverständlich.
Das ist, wenn ich es richtig verstehe, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber das ist sozusagen, das verstärkt diese Tendenz auch so. Nicht nur die großen Vermögen wachsen, sondern die Armen zahlen auch immer mehr dafür. Und im Grunde kann das dann wirklich in den nationalstaatlichen Gebilden oder supranationalstaatlichen Gebilden in Ansätzen, kann das eben nur eine demokratisch gewählte Regierung ändern, indem sie wieder die Steuersätze massiv erhöht. Und zwar für die Reichen und auch aufs Vermögen und auf die Erbschaft. Und auch das scheint ein bisschen einen Knacks erhalten zu haben, weil diese klassischen Arbeiterparteien gibt es so nicht mehr, die vielleicht sowas im Sinn hatten. Und ja, bitte?
Also mir fällt gerade ein, als ich angefangen habe, die Fernsehnachrichten wirklich wahrzunehmen, weil ich vom Kind vielleicht zum Jugendlichen wurde oder so, ich kann es nicht genau festmachen, da war Helmut Kohl Kanzler Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wenn es zum Beispiel um den Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer geht, wie der sich entwickelt hat und das vergleicht mit dem, was Parteien fordern an Spitzensteuersatz, dann kommt da ganz was Interessantes heraus. Das, was bei Helmut Kohl am Schluss Spitzensteuersatz, was also Helmut Kohl gefordert hat, der ja ein neoliberaler, geistig-moralische Wende-Politiker war, dieser Spitzensteuersatz wird heutzutage im heutigen Parteienspektrum in der Bundesrepublik Deutschland nur von einer einzigen Partei gefordert, nämlich von der Partei Die Linke. Die Linke und Helmut Kohl sind auf derselben Position, was dieses Instrument der Umverteilung nicht des Vermögens, sondern eben des Einkommens angeht. Der Spitzensteuersatz, wie ihn andere Parteien fordern in ihren jeweiligen aktuellen Wahlprogrammen, ist jeweils niedriger. Das heißt, für Spitzensteuersatz, um das kurz zu erklären, das ist der Steuersatz, den man höchstenfalls auf sein Einkommen zahlen muss. Wenn man viel, viel mehr noch verdient, muss man trotzdem nicht mehr prozentual zahlen. Und je höher dieser Spitzensteuersatz ist, desto härter werden die Reichen angegangen, desto mehr nimmt man ihnen weg. Und das wurde gesenkt, 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 gesenkt in den letzten 20, 30 Jahren. Und keine Partei traut sich noch stärker die mit hohem Einkommen zu belasten, als das Helmut Kohl gemacht ist. Das ist was, was nur die Linkspartei fordert.
Und das ist unglaublich.
Also wenn wir über Linksruck, Rechtsruck und so weiter sprechen, in der Frage der Umverteilung von oben nach unten, haben wir einen so starken Rechtsruck, dass Helmut Kohl und Linkspartei, das ist die ehemalige SED, DDR, Klingel, Klingel, Alarmglocken, die sind auf einer Linie und alles andere ist weiter rechts.
Ja, Helmut Kohl ist ein Linker. So schrecklich sind die Zustände inzwischen geworden.
Ja.
Das ist wirklich deprimierend.
Ja.
Ich glaube, ich muss aufhören.
So leicht geht es nicht. Wir haben ja erstmal die halbe Sendung durch. Aber vielleicht, weiß ich nicht, wenn das alles für uns so mühsam und brutal ist, wir können gerne nachher über Parteien weiterreden, sollten wir nochmal vielleicht eine Musik dazwischen tun, damit es nicht ganz so deprimierend ist. Hat jemand von euch einen nicht so deprimierenden Song wie ich vorhin?
Ich habe einen, der heißt Adios General, Auf Wiedersehen General von Sol y Lluvia, das heißt Sonne und Regen. Und der ist zwar etwas melancholisch, aber sehr aufbauend.
Gut, dann hören wir den jetzt. Bis nachher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schon geht es weiter in unserer Sendung, in der wir uns über Ungleichheit unterhalten. Die Quadratur des Dialogs heute nur zu dritt, weil einer von uns so schrecklich vom Kapitalismus ausgebeutet wird. Wir anderen auch, aber wir haben uns für eine Stunde frei schwimmen können. Jetzt stecken wir mittendrin. Wir haben festgestellt, dass wir es mit perverser Ungleichheit zu tun haben. Und wir haben festgestellt, dass das vor allem deswegen geschieht, weil man die Zügel des Kapitalismus losgelassen hat. Wer ist Mann? Nun ja, Mann sind die Regierungen in einer ganzen Reihe von Ländern. Und das sind üblicherweise gewählte Regierungen. Wir wollen nicht verschweigen, dass auch in Diktaturen Kapitalismus eingeführt werden kann, dass das oft sogar der Einstieg war. Man denkt an Chile beispielsweise. Aber bleiben wir mal bei den Ländern, in denen gewählt wird, in denen es mehr Arme als Reiche gibt und dennoch nicht, wie das die Demokratieverächter schon immer befürchtet haben, die Enteigner der Reichen an die Macht kommen, sondern komischerweise, es wird gewählt, die Armen wählen und anschließend werden sie noch ärmer. Sind die dumm?
Leider ja, würde ich fast sagen. Na, das ist jetzt fies, gell? Dumm vielleicht nicht, aber tatsächlich vielleicht mit weniger Bildung und Wissen ausgestattet. Wir haben öfters schon in unseren Sendungen über Herrschaftswissen gesprochen und auch allgemein darüber, dass Wissen schon eine gewisse Form von Macht darstellt. Und leider ist es so, ich meine, das hat mich jetzt gerade wirklich fast vom Stuhl gehauen, dass Helmut Kohl und Die Linke eigentlich, ja, cool sind, was Einkommensteuersätze angeht.
Nee, die sind beide ziemlich doof, was Spitzeneinkommensteuer angeht. Ich will damit nur sagen, niemand traut sich jetzt noch weiter nach links zu gehen als Helmut Kohl späten 80ern. Oder nein, in den 90ern war das dann.
Ja.
Also bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht Helmut Kohl aufs Podest stellen, sondern ich will sagen, gibt's echt niemanden, der sich Spitzensteuersätze, wie sie, du hast vorhin welche genannt, für Großbritannien und USA direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war es in beiden Ländern für viele Jahre über 90%.
Ja.
Also wer, sagen wir mal, 1 Million verdient hatte, musste 900.000 abgeben.
Und konnte dann immer noch gut leben und konnte dennoch sein Vermögen mehren. Da will ich jetzt auch nur ganz kurz drauf eingehen, aber was mich auch fasziniert an der Argumentation ist, also wenn ich es kurz zusammenfassen darf. Neoliberale schaffen Steuersätze ab, komplett, oder senken sie extrem. Das führt dazu, dass Vermögen sich immer mehr mehren, viel mehr als es das Einkommen, das Durchschnittliche, tut. Und dadurch wird auch dafür gesorgt, dass Bildung eher Reiche profitieren lässt als die breite Masse. Und das wiederum sorgt dafür, dass Parteien demokratisch gewählt werden, die nicht gut sind für die breite Masse. Das ist so ganz runtergebrochen das, was passiert seit den 80ern, wenn ich das so sagen darf. Mhm. Und dass deswegen auch dieses Links-Rechts-Schema einfach ausgehöhlt und unbrauchbar ist zum Teil, weil nur zwischen links und rechts unterscheiden, das geht über viele Identitäten und Klassenbezüge weg und ist einfach nicht mehr... Ist noch gut zu instrumentalisieren, aber bildet nicht die Realität ab. Piketty zeichnet da zwei Achsen auf zwischen eher elitären Internationalisten und elitären Nationalisten auf zwei Seiten und auf der anderen Achse soziale Internationalisten und soziale Nationalisten. Also es entzerrt sich irgendwie und das muss dann praktisch auch andere demokratische wählbare Parteien geben, die besser auf die Bedürfnisse der Ungleichheit eingehen. Und da stecken wir irgendwie fest und da braucht es wahrscheinlich auch radikale Ansätze. Nicht extreme, aber radikale.
Du, ich muss jetzt da mal kurz nachfragen. Soziale Internationalisten, soziale Nationalisten ist die eine Achse, wo man wen einordnen kann? Parteien oder Wähler oder...
Wählerinnen, sagt Piketty. Ich steige da nicht ganz durch, muss ich ehrlich gestehen. Aber es geht eher darum, dass man... dass die Grenzen, die uns die nationalstaatlichen Gefüge, also unsere Nation, aufbürden, sind die, an denen Demokratien zu knabbern haben. Das sind die, wo das Kapital ungehindert drüber schwemmen kann. Und da gibt es eben Leute, die sagen, okay, wir haben eine, beispielsweise, also ich nehme jetzt mal die EU auch als ein Nationalstaatengebilde, die sagen, okay, wir müssen beispielsweise Amazon besser besteuern. Wir denken da sozial, wir wollen den Reichtum, der da erwirtschaftet wird, verteilen. Und dann gibt es die, die sagen, nein, wir können die nicht besteuern, sonst wandern sie ab, die Amazons und die Googles. Wir brauchen diese globalen Eliten hier bei uns, damit wir unseren Wohlstand mehren können. Also diese Achse zieht er auf. Dass man sozusagen im Grunde, wie du auch eingangs gesagt hast, Wolfgang, wer gibt vor, was los ist? Gibt es die Ökonomie vor oder gibt es eben die Gesellschaft vor mit ihren Politiken und Regimen? Und da spaltet sich's einfach. Es gibt einfach die Leute, die sagen, ja, wenn du dich anstrengst, kannst du alles schaffen. Dream big und diesen ganzen Schmonz, der mir schon zum Hals rauskommt.
Selbstoptimierung.
Ja.
Ja, okay, also, aber um das mal wieder auf unsere vorherige Frage und die ein bisschen provokante Aussage, die Wähler sind dumm, was übrigens ein total beliebtes Sujet bei Minimalisten, was die Demokratie angeht, ist, also Schumpeter und Folge, die sagen ja auch, der Mensch braucht Führung und er muss zwar wählen gehen, aber er soll ansonsten das Maul halten und weil er versteht eh nichts davon, der Pöbel ist ein Trottel und so irgendwie in der Art. Dass wir das mal so ein bisschen hier aufklamüsern, dann kommt es mir doch so vor, da mit den Achsen, in denen wir jetzt was auch Wertehaltung und was der Weltsicht angeht, die Wähler aufteilen können, dass offensichtlich einige Leute, die vom Geld her profitieren könnten von einer linken Umverteilungspolitik von oben nach unten, dass die genau das Gegenteil wählen, weil sie auf einem anderen Themenbereich erwischt werden halt sich zum Beispiel dann in Nationalismus ergehen können oder in einem sozusagen abgrenzenden Wir-Gefühl, das kann man dann wunderbar kombinieren mit Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Rassismus und so weiter. Also da kann man dann alle möglichen niederen Instinkte an stimmen, das würden dann irgendwelche gebildeten linken Parteien nicht mittragen und schon sagt der weiße Arbeiter, diese Partei fällt mir in den Rücken, weil sie mir verbietet, dies und jenes zu sagen, was mir gebildetem Philosophen im Radio selbstverständlich auch durch mich selbst verboten ist, es hier zu sagen. Rassistische Beleidigungen beispielsweise. Na, also ist es das, worauf das Schema hinaus will? Arme bleiben arm, weil man sie mit Nationalismus blendet?
Zum Teil schon, ja. Also, das kann man ja auch beobachten. Ich finde deine Beispiele sehr gut, weil wir haben sicher alle schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, also zum Beispiel die Rhetorik aktuell, Kongresswahlen in den USA, und da heißt es einfach, ja, wählt die Demokraten nicht, weil da kommt der Kommunismus zurück, wo dir alles weggenommen wird vom Staat. Und man hört ja auch hier Leute sagen, die ein durchschnittliches Einkommen haben oder Mindestlohn verdienen, wenn man dann die Steuersätze erhöhen würde, die Sozialabgaben, dann würden die auch irgendwie sauer werden, wütend werden, sich ungerecht behandelt fühlen. Und das schafft, glaube ich, so eine Identitätsbrücke zu den Stinkreichen, die halt sagen, warum nehmt ihr mir noch mehr weg? Ich hab's doch verdient. Warum wollt ihr das überhaupt umverteilen? Zahle ich nicht schon genug? Das kann man irgendwie analogisieren auf den kleinen Mann und die kleine Frau, die dann eben gemeinsame Sache mit den Stinkreichen machen und das wählen. Also ich glaube, das funktioniert in die Richtung, dass man sagt, wir brauchen die Eliten, wir brauchen ein Establishment, wir haben starke Männer und Frauen, die unsere Wirtschaft tragen, wir haben Wunder wie BioNTech und da weiß der Geier was. Ja, aber es ist dann ein ganz anderer Schritt zu sagen, ja, wenn ihr so viel Geld habt, dann gebt auch mal wieder was ab, egal was ihr geleistet habt. Und ich glaube, das kriegen viele Parteien, die sich vielleicht höhere Steuersätze sogar wünschen, nicht hin. Ich glaube, es ist einfach nicht in, Steuern zu zahlen. Und das ist sehr traurig, weil es das einzige Umverteilungsinstrument gibt, das wirklich probat ist.
Naja, außer direkte Expropriation in einem Aufstand, gell? Aber ja, das stimmt. Wird irgendwie noch weniger diskutiert.
Es ist auch sehr ineffektiv, glaube ich. Also Piketty spricht sogar darüber, dass man natürlich, man kann auch Inflation ist auch eine Sache. Du kannst dann auch jedem einfach einen Taui in die Hand drücken oder eine Million in die Hand drücken. Das sorgt halt bloß für eine Entwertung des Geldes. Aber kurzfristig würde das auch durchaus für mehr Gleichheit sorgen. Dann spricht er auch über Enteignungen, sagt aber auch, dass sie halt immer mit der Gefahr eines, in der Folge einer Tyrannei, eines chinesischen oder russischen Modells zum Beispiel, zu kämpfen haben könnten. Und dann spricht er auch noch, dass natürlich Krieg auch ein Mittel ist, um Vermögen umzuverteilen und Kapital zu vernichten, sagt aber natürlich, dass da ist ihm halt ein hoher progressiver Steuersatz wesentlich lieber.
Da sind die Kriege die besten Kriege, die man nicht auf eigenem Land führt, die anderen aus der Bahn haben.
Ja, oder halt ein Weltkrieg, der alles zerstört, dann ist auch der Reichtum zerstört und alle sind wieder arm. Nur wie toll das dann ist, denn das Skandalöse an der Ungleichverteilung zwischen Armen und Reichen ist ja nicht, dass die Reichen reich sind, sondern dass die Armen arm sind. Mhm. Was ich da schon sag, klingt schon ganz so, als müssten wir als nächstes Lied schlicht und ergreifend die Internationale spielen. Schon allein, um alle Antikommunisten, die noch zuhören sollten, mal so richtig schön ins Gesicht zu spucken. Also viel Spaß mit der Internationale. Da sind wir wieder mit unserer Sendung über Ungleichheit und Gleichheit. Und die Frage ist, wenn wir über Ungleichheit jammern, können wir vielleicht stattdessen auch Gleichheit haben? Wobei wir dann vielleicht keinen so super großen Bock auf eine DDR haben. Und jetzt ist die Frage, Gleichheit klingt nach Sozialismus, Sozialismus klingt nach Diktatur. Also können wir das vielleicht auseinanderziehen? Können wir einen nicht-diktatorischen Sozialismus haben, sofern Sozialismus halt heißt, dass die Gleichheit hergestellt wird. Und du, Robi, hast was gelesen über partizipativen Sozialismus. Was ist denn das? Was können wir davon erwarten?
Also der partizipative Sozialismus ist der Lösungsvorschlag von Piketty, der eben, wie du sagst, keine Diktatur sein will und gleichzeitig alle beteiligt mit demokratischen Mitteln. Er hat es ganz kurz und knapp, eigentlich knackig zusammengefasst aus seinem ganzen Datenwust und baut es auf drei Säulen auf. Letztlich sagt er erstens, und das ist eine klassische, ja im Grunde auch marxistische Idee, nehme ich mal an, weiß nicht, da kannst du mir vielleicht dann widersprechen, aber erstens brauchen wir eine betriebliche Mitbestimmung, das heißt, am Kapital, am produzierenden Kapital muss es Mitspracherechte geben von allen, die es nutzen und damit produzieren. Zweitens muss viel verstaatlicht werden oder in staatlicher Hand bleiben. Da spricht er auch über Infrastruktur und zwar sowohl Energie als auch Wasserversorgung als auch Transportmittel. Und drittens, und das ist das, worüber wir jetzt viel geredet haben und ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, dass es eine Steuerprogression gibt. Das heißt, dass je mehr du verdienst und nicht nur verdienst, sondern auch je mehr du hast als Vermögen, desto mehr Steuern musst du zahlen. Und zwar extrem viel. Also wir haben schon über Steuersätze von 90% geredet und dahin denkt er auch. Aufs Einkommen. Gleichzeitig sagt er auch, dass eine Vermögensteuer von um die 5% sehr, sehr wichtig wäre, damit die Reichen nicht noch reicher werden. Und man gleichzeitig auch, und das finde ich eine sehr schöne Idee, jedem Bürger nicht nur ein bedingungsloses Grundeinkommen geben könnte, sondern eine bedingungslose Kapitalausstattung. Also um es konkret zu machen, er spricht davon, dass du zum 25. Geburtstag vom Staat ein Kapital bekommst, zum Beispiel 120.000 Euro. Weil das dann eben ermöglicht, jedem die Mittel zu schaffen, selbstbestimmt zu leben und dann eben auch wieder an dem partizipativen, also teilnehmenden Sozialismus selbst mitzumachen. Wichtig ist da zu verstehen, dass die Steuer auf Vermögenswerte höher ist als der durchschnittliche gesellschaftliche Vermögenszuwachs. Das sorgt dafür, dass die extremen Spitzen nivelliert werden, dass nicht die Fugger und die Bezos unserer Zeit noch reicher und noch reicher werden, sondern eben ihren Reichtum, den sie ja von uns allen haben und bekommen haben, wieder zurückgeben. Und was er dann eben auch noch dazu sagt, und das finde ich sehr, sehr gut, ist, dass in all das muss auch noch die CO2-Emissionen, die müssen reguliert werden in diesem ganzen Ding drin. Und auch dafür kann man dieses Geld eben verwenden. Das heißt, es würde nicht nur die Ungleichheit angehen, sondern eben auch die Schrecken des Klimawandels, die ja jetzt schon hunderte Millionen Menschen betreffen. Und nur für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was mir sehr irgendwie im Kopf geblieben ist, sind zwei Begriffe, nämlich einmal das soziale Eigentum, da kann man sich was drunter vorstellen, dass man eben mit seinem Eigentum auch soziale Dinge bewerkstelligen kann, indem man zurückgibt, und auch das temporäre Eigentum. Weil es geht vielleicht gar nicht so darum, dass viele Leute unbedingt ihre Dynastien und Vermögenswerte weitergeben an die nächste Generation, die dann noch reicher werden kann, sondern die sollen halt temporär reich sein und wenn sie sterben, dann soll das Geld bitte zurückkommen an alle. Das ungefähr ist herunterdestilliert Thomas Pikettys partizipativer Sozialismus. Ich weiß nicht, wie es für euch in euren Ohren klingelt, aber ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee.
Wie wird denn dafür gesorgt, dass das wirklich partizipativ ist? Denn die meisten Dinge davon klingen nach einer Gesetzgebung, die ja auch schlicht oktroyiert werden könnte. Und das muss noch nicht mal von der Partei oktroyiert werden, die das vorher in der Wahl ankündigt. Die Wahl, es könnte ja eine Partei sich mit den populistischsten, beliebtesten, tollsten Sprüchen, die man halt sagen muss, um gewählt zu werden, aufstellen lassen und anschließend eigentlich peng, dieses Programm umsetzen. Alle schauen erstmal erstaunt in den Fernseher, aber eine Woche später, kokst irgendein berühmter Schauspieler und dann ist das in den Schlagzeilen und wir haben den Sozialismus, aber was ist dran partizipativ? Also wie wird dafür gesorgt, dass Leute mitmachen, dass das Ganze demokratisch ist, so dass, naja, halt, weißt schon, nicht nur Wahl und dann machen die Eliten, die wir gewählt haben, das schon.
Na, da wüsste ich auch eine Antwort dazu. Mhm. Denn dein Beispiel, dass da eine Regierung das einfach einführt, das ist wirklich utopisch. Das hat man ihm ja immer wieder mal vorgeworfen. Eine Regierung kann das nicht machen, ja, weil das ist sofort ein Wettbewerbs-, ein Konkurrenznachteil und so weiter. Wenn dann als internationale Bewegung, das, ja, dann also wirklich die Mehrheit. Das wäre schon demokratisch in diesem Sinne, Nur bis du das organisierst, diese Bewusstseinsform, und dann auch wirklich ernsthaft, also ich habe da auch meine Zweifel.
Und es kostet ja was, also so, sagen wir mal, das jetzt Propaganda zu betreiben und jetzt nicht nur, sagen wir mal, hier in einer einstündigen Radiosendung, die von, ich weiß nicht wie vielen, ob es überhaupt dreistellig ist, die Zuhörerinnenanzahl, ich habe keinerlei Zahlen, also oder einen europaweiten oder weltweiten Propagandafeldzug für zum Beispiel Ideen des Piketty oder andere wird es auch noch geben, das zu finanzieren, muss natürlich immer konkurrieren mit Thinktanks und Werbe- und Public Relations Agenturen derjenigen, die an der Weiterbeibehaltung der Ungleichheit interessiert sind. Und das ist dann ein direkter Wettbewerb zwischen David und Goliath, aber Goliath hat die Steinschleuder.
Ja, ich verstehe vollkommen, was ihr beide meint. Also ist es sozusagen wirklich tatsächlich einfach nur utopisch, was Piketty sagt, und ist es Tagträumerei?
Nein. Also
ich glaube nicht.
Ich will das auch ausdrücklich mal sagen. Ich bin ihm unglaublich dankbar, dass er überhaupt aufgetreten ist. Ja, also dass wir überhaupt noch Leute haben, die sowas ansprechen und versuchen, das auch wirklich mal auf eine empirische Grundlage zu stellen.
Ja.
Also die Ungleichheit, auch wenn das jetzt wieder bestritten wird, aber das ist ja klar, wie gesagt, was die Legitimation von Gesellschaftsformationen anbetrifft, da wird gekämpft, zwar mit harten Bandagen. Dass er Gegenwind kriegt, das ist geradezu ein Zeichen von Güte.
Ja, also wie du gerade gesagt hast, von Thinktanks und PR-Agenturen und weiß der Geier was.
Nein,
Grüße an alle Lobbyistinnen. Also wie können wir uns diesen David gegen Goliath-Kampf vorstellen einerseits, und andererseits sehr schön und gut partizipativer Sozialismus, aber wie kommen wir dahin? Und ehrlich gesagt, ich habe da keine gute Antwort drauf. Ich glaube aber trotzdem, dass wir von einem Feudalstaat bis hierher gelangt sind und dass die Ungleichheit ja tatsächlich weniger ist als vor 100 Jahren. Die ist wieder, hat zugenommen in den letzten 40 Jahren, aber das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Und ich denke, dass viel geht eben um Bildung und Wissen, dass das irgendwie permeiert durch so viel breite Gesellschaftsschichten, dass man sich irgendwann denkt, hey, ich zahle sehr gerne viel mehr Steuern und ich gebe was ab von meinem Eigentum am Tegernsee oder weiß ich wo, damit es allen besser geht. Es ist keine Antwort, weil ich glaube, es sind immer Aufwärts- und Abwärtsspiralen, und jetzt gerade sind wir in einer turbokapitalistischen Abwärtsspirale, aber das heißt nicht, dass es in Stein gemeißelt ist, und es tut mir leid, dass ich jetzt hier so geistlich ende mit einem Aufruf zur Hoffnung, aber eine bessere Antwort habe ich gerade nicht.
Die besten Plätze für den Weltuntergang werden nicht die Armen kriegen. Aber wer weiß, vielleicht lässt sich's umdrehen. Wir können das jetzt nicht im Rahmen unserer Sendung bewerkstelligen, so schade das ist. Andererseits wären wir dann ein Triumvirat, das plötzlich als Weltdiktator aufträte und selbst ein so hervorragend perfekter Mensch wie ich, schön, klug und moralisch überlegen, wäre sehr schnell ein ganz schlimmer Verbrecher, wenn man mir nur entsprechende Machtmittel in die Hand gäbe. Also können wir hoffen, dass wir vielleicht auf anderen Wege, den wir heute nicht aufzeigen können, Tegernsee für alle schaffen. Also mindestens ein Tegernsee, eine halbe müsste drin sein. Ansonsten müssen wir jetzt auch schon wieder aufhören mit der heutigen Sendung. Die Quadratur des Dialoges, heute nur zu dritt, dazu noch der Geist des Piketty. Clemens wird das nächste Mal wieder dabei sein, hat er uns versprochen. Vielleicht enteignet er vorher ja auch seinen Arbeitgeber. Ich fände es cool. Wir verraten hier nicht, welcher das es ist, sonst verliert er seinen Job. Gut, Damen und Herren, Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Meine beiden Mitstreiter, euch auch ein Dankeschön. Und als letztes noch der Hinweis darauf, Radio Lora ist unabhängig, und das heißt, wir sind abhängig von Spenden. Und zwar nicht von den Großkonzernen und nicht von Gebühren, sondern von denjenigen, die hier zuhören und das gut finden. Also öffnet euer Geldsackerl und werft uns ein paar Euro zu. Vielen herzlichen Dank, und dann bis in ungefähr einem Monat, wenn wir wiederkommen, oder bleibt gleich auf dem Sender. Hinterher kommen, glaube ich, auch noch irgendwelche guten Sendungen.
Ciao.
Servus.